Innerhalb der extremen Rechten gibt es eine Strömung, die sich explizit auf dörfliche und agrarwirtschaftliche Strukturen bezieht, die sogenannten völkischen Siedler. Das sind Menschen, die sich traditionelle Handwerke und bäuerliche Landwirtschaft zu eigen machen und ihre Ideologien mit einem Bio- oder einem Öko-Gedanken verbinden. In jüngster Zeit ist bekannt geworden, dass sich solche völkischen Siedler insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern niedergelassen haben. Es gibt sie aber überall in Deutschland. Laura Schänderlein, die hat sich mit den völkischen Siedlern auseinandergesetzt. Sie arbeitet für DEMOS, das Brandenburgische Institut für Gemeinwesenberatung, ein Institut, das sich der Förderung zivilgesellschaftlicher Strukturen im ländlichen Raum verschrieben hat. Und Laura Schänderlein hat eine Dissertation über die völkischen Siedler geschrieben. Ich freue mich, dass ich sie jetzt am Telefon habe, um mehr über die völkischen Siedler zu erfahren. Guten Morgen, Laura.
Guten Morgen, Lukas. Ich muss leider erstmal ganz kurz berichtigen. Dissertation wäre sehr schön, aber es war nur eine Magisterarbeit.
Okay, alles klar. Ja, wenn wir von den völkischen Siedlern sprechen, dann verweist dieser Begriff ja auf die völkische Bewegung, die im 19. Jahrhundert entstanden ist. In welchen historischen Kontexten, unter welchen Bedingungen ist diese völkische Siedlerbewegung denn entstanden?
Ich hatte jetzt gerade auch schon zugehört bei dem Interview mit dem Herrn Kamann und da habt ihr bestimmte Sachen auch schon umrissen. Also es war so ein bisschen, ging es eben los Ende des 19. Jahrhunderts, also ungefähr mit 1871 Reichsgründung und auch der Industrialisierung kam es auch zu so einem Werteverlust. Und das ist vor allen Dingen für die Entwicklung der sogenannten Atamanen, also so einer Voridee der völkischen Siedler, ziemlich relevant. Also da kam es halt einfach dazu, dass die humanistischen Bildungswerte auch ein bisschen ihre Werte verloren haben und die Menschen nach neuen Möglichkeiten gesucht haben, ja, sich auszufühlen und auch dies außerhalb der Stadt zu tun.
Wenn wir diese historische völkische Siedlerbewegung uns ein wenig genauer anschauen, was sind denn da Motive, die dort vertreten wurden? Also was für eine Ideologie, was für ein Weltbild haben die völkischen Siedler vertreten?
Also es war damals so, dass das so eine Bewegung war, die sogenannten Atamanen, die sich aus der Jugendbewegung auch mit rausgespeist haben. Das heißt, es gab innerhalb der Jugendbewegung halt mit den Wandervögeln, den verschiedenen Phasen der Jugendbewegung immer die Bewegung hin zum Land und raus aus der Stadt und sich eben wieder dem Land irgendwie heimisch zu fühlen und dort eine neue Form des Deutschtums auch zu entwickeln, weil die Stadt eben das Deutschtum auch unterdrückt hat. Ihr hattet das ja gerade schon gehabt, eben die Verbindung zwischen Antisemitismus und Stadt. Also die Stadt wurde eben auch als Ort der Juden angesehen und damit als Ort des Moloch und der Verderbung. Und da war einfach auch der Wunsch dahinter, dass die Jugendlichen und die jungen Männer, also es waren vornehmlich Männer, wieder andere Werte finden und diese halt vor allen Dingen im ländlichen Raum.
Du hast jetzt von dem Kontext dieser Wanderbewegung und diesen ganzen Dingen gesprochen, nur um da auch nochmal eine genauere Vorstellung davon zu bekommen. Wie sah denn damals die Praxis aus? Also sind die tatsächlich aufs Land gegangen und haben da gesiedelt oder war das eher sozusagen tatsächlich auch nur so ein Ausflug? Ja, was hatten die für eine Praxis, diese Bewegung?
Also die Atamanen haben sich eigentlich gegründet nach einem Aufruf, der 1924 in einer deutschen Bauernhochschulzeitschrift rausgesendet wurde. Und da hieß es eben, ihr sollt wieder werden auf dem Land und es soll ein Rittergeschlecht entstehen, was auf dem Land eben siedelt und sich dort aus eigener Kraft Siedlungen baut. In der wirklichen Realität sah das erstmal schwierig aus. Das heißt, dieser sogenannte Bund Atam, der sich dann rausgegründet hat, die hatten Zeit ihres Bestehens, also man zählt ungefähr 8.000 bis 11.000 Mitglieder, das ist eine sehr ungenaue Zahl, was auch irgendwie ein bisschen den Charakter der Bewegung beschreibt, weil es eben nicht eine Bewegung war, die einheitlich vorangeschritten ist, sondern von sehr vielen Abspaltungen immer gekennzeichnet war. Und da ging es vornehmlich erstmal darum, die jungen Menschen in sogenannten Atamschaften auf bereits bestehende Höfe zu schicken, dass sie dort in einer Art Freiwilligendienst, also es gab zu der Zeit einfach auch eine sehr hohe Arbeitslosigkeit, gerade im bildungsbürgerlichen Bereich, also junge Lehrer und ähnliches waren das dann. Und gerade die sollten eben in einem freiwilligen Arbeitsdienst auf Gutshöfern die Gutsherren unterstützen und damit auch die polnischen Wanderarbeiter verdrängen.
Was jetzt die völkische Bewegung betrifft, wo die Siedler ja ein Teil davon waren, diese völkische Bewegung, die war ja auf der einen Seite Stichwortgeber, dann auch für die Nationalsozialisten und Teile der völkischen Bewegung sind im Nationalsozialismus aufgegangen. Andere Teile der völkischen Bewegung standen aber auch im Widerspruch zum Nationalsozialismus. Welche Rolle hat denn die völkische Siedlerbewegung dann während der Herrschaftszeit des Nationalsozialismus gespielt?
Also da war es auch wieder so ein bisschen der Organisationsform oder eher der Nicht-Organisationsform geschuldet. Das heißt, es war total unterschiedlich, wie diese Atemschaften organisiert waren. Es war immer von Gau zu Gau unterschiedlich. Also die waren in Gauen organisiert mit einem jeweiligen Atemführer, der dann vorstehig war. Und da war es einfach so, dass zum Beispiel der Gau Mecklenburg, der ist geschlossen in die HJ übergegangen. andere Gaue haben sich einfach, also andere Artenschaften haben sich einfach aufgelöst und sind dann wahrscheinlich über andere Wege auch in der HJ auch gelandet oder auch nicht. Also es gab da einfach keinen einheitlichen Übergang. Allerdings sind eben einige ehemalige Atamanen nach dem Krieg in den 60er Jahren zusammengekommen, haben den sogenannten Freundeskreis der Atamanen gegründet. Und dort konnte man dann auch in den Blättern, die haben immer so Atamblätter herausgegeben, wo sie eben ihre, ja, ihre Jugend beschrieben haben und auch andere Agrarthemen beschrieben haben. Und da wurde dann zum Beispiel auch sehr stark gefeiert, dass Waldo von Schirach, also der Reichsjugendführer, irgendwann mal die Atamanen besucht hat. Also es war auf jeden Fall ein Thema und es wurde als positiv angenommen, teilweise.
Ja. Jetzt ist ja die Atamanenbewegung, soweit ich das bisher sehen konnte, mit dem Ende des Nationalsozialismus auch erstmal von der Bühne verschwunden. An welcher Stelle und in welchen Kontexten sind die völkischen Siedler denn dann in der Nachkriegszeit wieder aufgetaucht?
Also es gab eben dann, wie gesagt, diesen Freundeskreis der Atamanen und der hat sich in den 60er Jahren gegründet. Die waren angeschlossen an den sogenannten überbündischen Kreis, also eine Zusammenschluss von verschiedenen anderen völkischen Gemeinschaften. Und über diesen überbündischen Kreis gab es eben auch Kontakte in die Jugendbewegung, also die Nachkriegsjugendbewegung. Und verschiedene Personen aus dieser Nachkriegsjugendbewegung, die dann auch im Freibund organisiert waren, also das war, der Freibund war eine Abspaltung vom Bund Heimattreuer Deutscher Jugend, was eine extrem rechte Jugendverbindung war. Und der Freibund, einige von den Freibündlern, haben dann den Freundeskreis der Atamanen gesucht und nachgefragt, wie man denn heute den Gedanken Atam wiederbeleben kann. Also da gab es richtig Aufrufe, auch in den bündischen Zeitungen, wo aufgerufen wurde, wir wollen diesen Gedanken wiederbeleben. Also ein Atam auch für unsere Zeit.
Und kann man sagen, dass seitdem die Atamanen auch sozusagen fortbestehen, gibt es sie heute noch?
Das ist tatsächlich sehr schwierig, weil dieser Begriff Neo-Atamanen, der wurde auch häufig benutzt. Ich würde da tatsächlich nicht von einer eindeutigen historischen Kontinuität der Atamanen sprechen, sondern es ist vielmehr, dass die Ideen weitergetragen wurden. Und ihr hattet vorhin auch schon das schöne Stichwort gehabt, Agrarromantik. Also darum geht es an der Stelle tatsächlich auch, dass das einfach ja ein sehr aufgeladenes Bild ist, was die Atamanen damals hatten. Also die Atamanen sind auch über die Dörfer gezogen und haben Volkslied verbreitet, zumeist in den Wintermonaten. Also da ging es auch immer darum, das deutsche Volkstum wieder der Dorfbevölkerung näher zu bringen. Und das sind ähnliche Gedanken, die auch heute die Personen teilweise haben, die auch aufs Land gehen.
Ich hatte das ja auch am Anfang erwähnt, in letzter Zeit hat das immer mal wieder Schlagzeilen gemacht, dass besonders in Mecklenburg-Vorpommern sich immer mehr völkische Siedler da auch niedergelassen haben. Wenn wir da auf die Gegenwart schauen, wie sichern denn heute die völkischen Siedler ihre Strukturen? Also wie organisieren die sich heute? Wie vernetzen die sich? Wie sichern die sich vielleicht auch ökonomisch ab?
Also es gibt erstmal auch wissenschaftlich durchaus nochmal Klärungsbedarf, was der Begriff völkische Siedler überhaupt umfasst. Es wird da teilweise auch heiß diskutiert, ab wann ein extrem Rechter, der eben einfach irgendwie aufs Land geht, ein völkischer Siedler ist. Aber es ist so, dass es eben auch in Mecklenburg-Vorpommern einen Kreis von Leuten gibt, die man auch durchaus am Aussehen erkennt, die dann häufig sich traditionell kleiden. Es wird immer davon gesprochen, Zimmermannshosen für die Männer und längere Röcke für die Frauen. Die Kinder häufig auch in Kleidung, die eben eher an die 50er Jahre erinnert. Häufig wird wirklich in Handwerksberufe zurückgegangen. Also das ist ja auch wirklich erstmal ein Lebenskonzept, was da gelebt wird. Unabhängig davon, welche politischen Ziele vielleicht in der Siedlung liegen, ist das auch für viele dieser sogenannten völkischen Siedler die logischste Erklärung, so aufs Land zu gehen. Und dadurch, dass es keine einheitliche Bewegung ist, kann man auch schwer was dazu sagen, wo da die Gelder herkommen, wie sich da finanziert wird. Es ist allerdings schon festzustellen, dass sich meistens in gleichen Gegenden niedergelassen wird, um dann auch so eine Art Netzwerk entstehen zu lassen. Und dann gab es auch schon Bestrebungen, zum Beispiel eine eigene freie Schule zu gründen oder ähnliches.
Also du sprichst sozusagen von Netzwerken und von der Uneinheitlichkeit auch sozusagen dieses Siedlungsgedankens verknüpft mit rechtsextremen Ideologien. Inwiefern sind denn diese Netzwerke, also wenn man ja sozusagen sich das anschaut, inwiefern sind die denn auch mit der Neonazi-Szene, also mit der richtigen Neonazi-Szene verknüpft?
Ja. Da sind die Verknüpfungen relativ schleichend, muss man tatsächlich sagen. Also auch da kann man nicht eindeutige Aussagen zu treffen, weil das einfach zu differenziert im jeweiligen Fall ist. Aber es ist einfach so, gerade über diesen bündischen Herkunft, also das heißt über diese Jugendbünde, wo sich da zusammengefunden haben, das waren auch immer Orte, wo extrem rechte Neonazis ihre Kinder hingebracht haben. Also das ist so, dass es da einfach personelle Überschneidungen gibt und auch Leute, die sich aus dem völkischen Siedlerkreis da in der Mecklenburg-Vorpommern auch schon mal auf einer NPD-Demo aufgetaucht sind. Aber dieses politische Wirken dieser völkischen Siedler, das sieht man eigentlich relativ selten. Also das findet meist hinter verschlossenen Hoftüren statt, das wird Feste abgehalten werden oder ähnliches.
Ich würde dir auch eine Frage stellen, die ich dem Bodo Kamann auch gestellt habe und zu der du auch schon, glaube ich, so ein bisschen Andeutung gemacht hast. Nämlich, wenn man das Ganze auf so einer Metaebene vielleicht so ein bisschen betrachtet und sich die Frage stellt, wie kommt es, dass diese Trennung von Stadt und Land sozusagen so fragwürdig diese Trennung auch ist? Sie scheint in der politischen Rechten eine Besetzung zu finden und es scheint ja so zu sein, dass die politische Rechte ländliche Strukturen positiv besetzt. Woher kommt das? Warum findet die politische Rechte denn so Anknüpfungspunkte an so einem Landleben, sage ich jetzt mal?
Also Ökologiebestrebungen gab es ja eigentlich schon relativ früh in der extremen Rechten. Also ich glaube auch teilweise schon früher, als das von der linken Seite gekommen ist, weil einfach da so ein bisschen die Losung gilt, Umweltschutz gleich Heimatschutz gleich Volksschutz. Also nur durch ein gesundes Land können die Menschen eben wieder ein gesundes Volkstum erlangen. Und was ich mir vorhin auch nochmal notiert hatte, weil ihr das auch schon mal gesagt habt, also so dieses Abhängigkeitsverhältnis Stadt und Land. Die extreme Rechte ist auch interessiert daran, so eine Form von einem neoaristokratischen Weltbild zu schaffen. Also so der Bauernstand soll der neue, ja nicht Führer sein, aber soll der neue ja Anleitner sein, weil es halt einfach vom Land aus die gesündere Kraft gibt. Und die Städte wahrscheinlich auch von der extremen Rechten, es ist einfacher, tatsächlich ins Land zu gehen und dort die Leute auch anzusprechen, auch politisch anzusprechen, als das eben in Großstädten der Fall ist.
Wenn wir uns mit dieser völkischen Siedlerbewegung auseinandersetzen, dann ist ja vielleicht abschließend auch zentral die Frage, was es für Gegenstrategien gibt. Und ich hatte das am Anfang erwähnt und das ist auch eine Sache, die ich tatsächlich sehr interessant finde, dass du für Demos arbeitest, also das Brandenburgische Institut für Gemeinwesenberatung. Vielleicht kannst du da auch so ein bisschen was aus deiner Praxis und eurer Arbeitsweise da erzählen. Und da würde mich eben auch sehr interessieren, ob ihr da eben auch sozusagen euch mit diesem Problem der völkischen Siedlerbewegung konfrontiert seht.
Ja, also wir sind dort in der sogenannten mobilen Beratung organisiert und ich bin dann fürs Havelland und für Potsdam Mittelmark zuständig. Dort haben wir bis jetzt noch keine völkischen Siedler, zumindest sind sie uns diese nicht bekannt. Ich war allerdings auch die letzten 2 Jahre in Mecklenburg-Vorpommern und da war das durchaus Teil auch der Beratungsarbeit. Da heißt, da ging es zum Beispiel einfach darum, wenn an einer Schule verschiedene Kinder von völkischen Siedlern angemeldet wurden, wie dann damit umgegangen werden kann. Bei unserer Arbeit ist es so, dass wir, du hattest das ja schon gesagt, zivilgesellschaftliche Prozesse vor Ort unterstützen. Wir sind dazu da, die kritische Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus zu fördern. Und das ist vielleicht dann auch schon die erste Handlungsstrategie, also Auseinandersetzung und ja, sich eine Haltung zu erarbeiten zu den Positionen, die da passieren. Es ist relativ schwierig, die völkischen Siedler tatsächlich innerhalb von so einer Dorfstruktur erstmal zu erkennen und dann auch ja zu bekämpfen. Also bekämpfen funktioniert da wahrscheinlich einfach auch nicht, weil die sich ja dann schon niedergelassen haben. Aber es muss auf jeden Fall eine Auseinandersetzung stattfinden und es muss darüber gesprochen werden, weshalb diese Ideen schwierig sind für ein friedliches Zusammenleben und weshalb da einige Leute ausgeschlossen werden von.